Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Planetary Health Teil 1. Die ZECO, die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, hat vor kurzem eine Stellungnahme mit dem Titel Planetary Health und ärztliche Verantwortung veröffentlicht. Klaus Reinhardt und ich haben uns mit der Vorsitzenden der ZECO und ihrem Stellvertreter getroffen. Eva Winkler hat in Philosophie und Medizin promoviert. Sie ist geschäftsführende Direktorin am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Dirk Lanzerath ist Philosoph und federführendes Mitglied der zuständigen Arbeitsgruppe. Er leitet das Deutsche Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Dies ist der erste Teil unseres Gesprächs. Der zweite erscheint am 6. März.
Erstmal ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute hier zu viert sprechen. Und jetzt wollen wir vielleicht einfach mal auch die Menschen Sie kennenlernen, ein bisschen persönlich kennenlernen. Frau Winkler, fange ich mit Ihnen gleich mal an. Sie haben gleich zwei Studiengänge absolviert und zweimal promoviert. Konnten Sie sich nicht entscheiden oder wie ist das gekommen?
Ja, das ist genau so gewesen. Ich habe mich immer schon für Philosophie interessiert, noch bevor ich angefangen habe mit dem Medizinstudium. War auch immer sehr stark an der praktischen Tätigkeit interessiert. Und ich habe tatsächlich auch mit Wissenschaftsjournalismus geliebäugelt und habe dann mit Medizin begonnen, im Semester begleitend eine Journalistikausbildung gemacht und habe die Medizinethik sowohl vor dem Studium schon angefangen, als auch dann immer so in between Gelegenheiten genutzt. Da gab es damals einen Fernstudiengang, aber es gab noch nicht so richtige Ausbildungswege. Und war dann 2 Jahre in Harvard und hat danach einen Doktoratsstudiengang in Medizinethik gemacht, neben der Facharztausbildung. Und so ein bisschen verschachtelt mache ich das weiterhin beides.
Und können Sie jetzt in dem, was Sie arbeiten sozusagen, nehme ich an, dass wenn Sie als Medizinerin tätig sind, ist die Philosophin, die Ethikerin immer mit dabei und umgekehrt auch. Können Sie sich das unabhängig voneinander überhaupt vorstellen für sich?
Mir hilft das natürlich sehr und das vielleicht auch so eine Art Ausgleich, so eine Reflexionsebene drüber zu haben, wo man so sein eigener Ethnograph ist und sieht, aha, das ist jetzt wieder so eine Entscheidung, über die wir schon ein paar Mal gestolpert sind und das sollte man mal grundsätzlich überlegen, wie man das besser aufsetzt. Und das ist auch das, was mit Kollegen zusammen hilfreich ist, wenn man sowas dann im Team auch wieder mit zurückbringt in die Praxis, sozusagen nicht immer das Kind aus dem Wasser fischt, sondern irgendwie flussaufwärts geht und guckt, wo ist denn die Brücke, wo es reingefallen ist und überlegt, wie man das besser aufsetzt.
Ja, sehr schön. Und Herr Lanzerath, Sie sind Philosoph. Nicht alle Philosophen beschäftigen sich auch nur im Entferntesten mit Medizin. Wie kamen Sie denn dazu?
Ja, ich habe ja auch ein Mehrfachstudium absolviert, wollte eigentlich Biologe werden und habe auch mit Biologie angefangen.
Aber das haben Sie sich auch als Job tatsächlich mal gewünscht?
Natürlich, ich wollte mehr als Biologe werden. Ich war von Jacques Cousteau gebrieft.
Unterwasserlabor.
Ganz genau. Ganz genau. Aber damals, so, ich habe in den späten 80er Jahren studiert, da hieß es so, als Biologe bekommst du keinen Job. Das war so noch vor dem Molekularbiologie-Hype. Und dann habe ich gedacht, naja, dann machst du noch zusätzlich auf Lehramt, dann kannst du in die Schule gehen, Biologie unterrichten. Und da war mein zweites Fach Theologie, konnte ich Religion dann unterrichten. Und über die Theologie bin ich dann an die Philosophie geraten. Und dann kam mein späterer Doktorvater von Berlin nach Bonn und fing da mit der Bioethik an. Und dann bin ich so langsam in dieses Fahrwasser gekommen und dann wurden diese Bioethik-Institute in Bonn gegründet und so bin ich dann an diese ganzen Themenfelder herangekommen.
Okay, also Sie tauchen, aber Sie tauchen ein in Bio- und Medizinethik hauptsächlich.
Ja, aber meinen Tauchschein habe ich in der Tat noch. Ja.
Okay, sehr gut. Ja, also so ein bisschen Hobby, Jacques Cousteau ist ja auch
genau,
gut. Das ist doch toll, ja. Und jetzt, wir sind ja alle parteiisch hier. Sie würden schon auch sagen, dass die Felder Bio- und Medizinethik schon die spannendsten ethischen Themen sind,
oder? Unbedingt,
unbedingt. Ja, Sie müssen natürlich jetzt sagen, warum, ne? Das ist jetzt der kleine Pitch für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, ich glaube, gerade die Lebenswissenschaften sind so einflussreich auf unser Leben, nicht nur wegen des Gesundheitsthemas, sondern auch, weil wir Menschen sind, weil wir Organismen sind. Ja. Und das hat ja nicht nur dann etwas mit der Ethik zu tun, sondern auch mit unserer Selbstvorstellung und unserem Selbstverhältnis als Lebewesen. Ja. Wie wir in Umwelt hineinpassen, wie wir uns verstehen. Die Philosophie ist ja leider immer so ein bisschen ratiozentrisch geworden, gerade so durch die Neuzeit. Das war sie in der Antike nicht. Und über die Biowissenschaften kommt, glaube ich, auch nochmal ein neuer Naturbegriff, Lebensbegriff in die Ethik mit hinein, ohne naturalistisch zu werden.
Haben Sie sehr schön gepitcht. So, und Herr Reinhardt, vielen Dank übrigens, dass Sie dieses Treffen hier mit so tollen Gästen organisiert haben. Ich weiß, dass Sie natürlich ein Mann sind, der aus der Praxis kommt. Ja, als erstes gilt mal, da sitzt ein Patient und den muss ich behandeln. Aber ich weiß auch, dass Sie sich schon ganz lange, also bestimmt schon viel länger, als ich Sie kenne, wahnsinnig viele ethische Gedanken machen. Wie kommt's?
Naja, ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie reflektierend seinen Beruf ausübt und sein Leben lebt, macht sich darüber auch Gedanken. Insofern über besondere Expertise.
Sie halten sehr viel von vielen Menschen, merke ich.
Ja, ja, ich bin menschenfreundlich, das stimmt, tatsächlich. Ohne, sagen wir mal so, blauäugig zu sein oder unrealistisch. Also ich glaube, dass es tatsächlich viele Menschen gibt, die in ihren Tätigkeiten und übrigens nicht nur akademischen Tätigkeiten sich Gedanken machen über existenzielle Fragestellungen. Unsere Gesellschaft ist in einem Punkt, die westlich zivilisierte Gesellschaft auf jeden Fall, bei der Sinnfragen heute deutlich schwieriger zu beantworten sind, als das vielleicht noch vor 50 oder erst recht 100 Jahren der Fall war. Und das beschäftigt mich schon als jemand, der in dieser Gesellschaft sich überpersönlich engagiert. Insofern, und ich habe gerne zu tun mit Menschen, die über mehr Wissen an der Stelle verfügen als ich, weil ich das immer anregend und interessant finde.
Und jetzt haben wir die besondere Situation, dass ganz viele Ärztinnen und Ärzte sich ethische Gedanken machen, so wie Sie auch. Vielleicht nicht ganz alle, aber sehr, sehr viele. Und trotzdem gibt es da nochmal extra die CECO. Erklären Sie uns, Frau Winkler, wofür ist die da? Ein unabhängiges Gremium, glaube ich, zentrale Ethikkommission. Sie sind dann für die ganz harten Fälle da?
Ja, tatsächlich schließt das eine das andere ja gar nicht aus, sondern ist ja eher eine Systematisierung, so eine Art Ethikrat für die Ärzte, Ärztinnen, um diese Situationen im Alltag, wo man so ein moralisches Unbehagen hat oder vielleicht auch gar nicht, sondern sagt, genau, das müsste man mehr machen. Aber was so Einzelentscheidungen sind oder man tatsächlich nicht weiß, wie man zwei Werte gegeneinander abwägen soll, zwei Dinge, die einem ähnlich wichtig sind bei einem Patienten und Angehörigen oder dem einen Patienten gegenüber den vielen anderen, wie man seine Zeit auch verteilt und all diese auch Gerechtigkeitsfragen, wo es gut ist, wenn man Orientierungshilfe bekommt. Und dann gibt es natürlich auch viele ganz neue Themen. Wir haben eine Stellungnahme gemacht zum Entscheidungssupportsystem durch KI, wo es auch einfach Neuland gibt und da hilfreich ist, das so ein bisschen sortiert und mit Empfehlungen vielleicht für den Alltag mitzubekommen.
Ja, weil es ja wahrscheinlich auch, sagen wir mal, viel Arbeit ist, solche neuen Felder aufzubereiten, überhaupt erstmal Material zu sammeln und so, was viele wahrscheinlich im Alltag als Medizinerin gar nicht leisten können, ne?
Ja, das zu systematisieren, aber auch den State of the Art, auch von denen, wir machen das ja häufig mit Anhörungen, weil wir selbst jetzt auch nicht die ganze Expertise dann in der CECO haben und fragen die Experten, was ist denn das, was heute schon möglich ist und wohin geht die Reise und was muss man dabei bedenken und bringen das dann auch, deshalb sind die ja dann doch nicht ganz kurz meistens die Stellungnahmen, obwohl wir uns das immer vornehmen, dass eben dann da auch systematisiert, was ist der Stand des Wissens und wohin entwickelt sich das und was sind die Potenziale, aber was sind eben auch die Risiken oder die Dinge, die man bedenken muss, um es gut aufzugleisen.
Und ich finde es ganz spannend, also dass an vielen Stellen ja betont wird, dass die Kommission unabhängig ist. Warum ist das so wichtig? Warum ist das vielleicht auch besonders?
Na, ich würde sagen, die Bundesärztekammer hat 1994 bei der Gründung und Einrichtung der zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, nicht der Bundesärztekammer, das ist der feine kleine Unterschied, schon, glaube ich, den Eindruck oder das Ansinnen gehabt, sich den ja in dem Beruf des Arztes, der Ärztin vielleicht in überdurchschnittlich häufigen Fällen existenziellen Fragen systematisch und strukturiert zu widmen. Sie haben eben richtigerweise festgestellt, dass viele Ärztinnen und Ärzte sich über auch ethische Fragestellungen Gedanken machen müssen, angeregt werden durch ihr tägliches Handeln zu diesen Fragestellungen, aber das natürlich als Amateure dilettierend, jedenfalls so wie ich, tun. Und dass es gut wäre, wenn eine Einrichtung wie die Bundesärztekammer als zentrale Organisation der deutschen Ärzteschaft vielleicht einen Anker hat und eine Gremienebene hat, mit der sie sich systematisch und mit mehr Sachkenntnis und mit mehr Profundität da dem Thema widmen kann. Und so ist die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer entstanden. Und sie ist eben deshalb auch unabhängig, damit es nicht heißt, es wird von politisch-organisatorischem Willen bestimmt, wie die Ethik auszusehen hat, sondern wir überlassen es ja sogar auch der Zentralen Ethikkommission, sich die Fragestellung selbst zu suchen. Das findet natürlich in Absprache mit dem Vorstand statt und ich glaube, es hat es noch nie gegeben, dass das nicht sozusagen in Übereinklang zu bringen war. Und die Dinge ergeben sich ja aus der Situation in Sachlage, wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz, von sich aus, von allein, weil die Fragestellungen einfach offenkundig sind und da liegen. Und in dem Kontext würde ich sagen, sind das, was ich glaube, insgesamt 30 Stellungnahmen in den letzten 30 Jahren entstanden. Das ist doch schon, glaube ich, ein ziemlich wertvolles Fund, mit dem wir arbeiten.
Jetzt wollen wir ja gleich irgendwie ein bisschen genauer hinschauen und ausführlich über Planetary Health sprechen. Aber eine Sache würde ich vielleicht doch vorher gerne nochmal erfahren. Und zwar, wie es so zugeht. Nicht nur bei Planetary Health, aber das ist ja jetzt gerade das aktuelle Thema. Also wie kontrovers ist es so? Wie zufrieden zufrieden sind Sie? Ich meine, ich unterstelle mal, da wo Sie sind, sind Sie Perfektionisten, ja? Man ist ja nie 100% zufrieden, vielleicht auch mit dem, was man rausgefunden hat. In der Ethik gibt es auch unauflösbare Konflikte, wo man immer abwägen muss. Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie sehr zermartern Sie sich Hirne und Herzen in dieser Kommission?
Nein, bei uns herrscht schlimme Einigkeit. Schon die Interdisziplinarität bringt ja mit sich, dass man unterschiedliche Sprachen hat, unterschiedliche methodische Herangehensweisen. Und da muss man sich ja auch immer so ein bisschen einpendeln, weil oft ja auch Begriffe, die erstmal gleich klingen, semantisch doch unterschiedlich verwendet werden. Ja. Da gibt es natürlich Kontroversen in der Ethikkommission bei uns, in der CECO. Aber da können wir immer offen drüber reden. Also es kommt ganz selten vor, dass man Dinge hat, über die man nicht reden könnte oder wo man nicht am Ende sich irgendwie einpendelt, dass man Formulierungen findet, mit denen alle leben können. Ja. Und vor allen Dingen auch bei der Leserschaft dann, dass es alle verstehen, weil unsere Leserschaft ist ja auch wiederum interdisziplinär, ob das jetzt im ärztlichen Bereich ist oder im Gesundheitssystem. Aber ich merke immer wieder auch in der Rezeption der Stellungnahmen, dass es von mehr Leuten gelesen wird als nur innerhalb der Ärzteschaft. Und das halte ich für wichtig. Vor allen Dingen, wenn man in die Historie geht, als es noch keinen Ethikrat gab, war die Zentrale Ethikkommission schon ein ganz wichtiges bundesweit agierendes Gremium, was sehr wahrgenommen wurde. Und das strahlt auch noch in die modernen, aktuellen Stellungnahmen mit hinein.
Ja, möchte ich mich herzlich bedanken, dass Sie da auf Verständlichkeit achten, auch im Namen meines Philosophieprofessors, leider inzwischen verstorben, Peter Bierde, der immer gesagt hat, auch Philosophen können so schreiben, dass es jeder versteht.
Ja.
Hat auch einen Schreibkurs gemacht, gleich in seinem ersten Semester für Philosophen.
Also und er konnte Romane schreiben.
Er konnte da später Romane schreiben, genau. Wie muss man sich das vorstellen, Frau Winkler, jetzt speziell bei Planetary Health? Weil Herr Lanzer hat gesagt, man kann sich dann immer einigen. Ja? Ist das so wie bei so einer UN-Resolution, dass man am Ende dann doch aber streitet, ob scharf oder schärfst verurteilt oder so? Oder ist das bei Ihnen etwas
milder? Also ich glaube, tatsächlich ist das auch eine Stellungnahme gewesen, bei der die Empfehlungsstärke für bestimmte Dinge wirklich auch Diskussionsgegenstand war. Mhm. Also, dass das Thema Planetary Health wichtig ist und in allen möglichen Lebensbereichen uns und unsere Gesellschaft noch viel mehr prägen sollte, das ist, glaube ich, unkontrovers. Aber wie stark, wenn wir jetzt spezifisch Ärzte adressieren, die dann nochmal eine spezielle Verantwortung haben sollen, ohne sie zu überfrachten, das ist natürlich schon ein relevantes Diskussionsfeld gewesen. Ich denke, wir haben da eben einfach diese Engführung nochmal auf die Ärzteschaft und ihren spezifische Verantwortung. Also jenseits der Verantwortung, die jeder Bürger hat und jede Bürgerin vielleicht, sich einzubringen nach Kräften. Warum sollte der ärztliche Berufsstand anders sein als einfach nur jeder Bürger sozusagen? Das war eigentlich so eine Grunddiskussion und das gut austariert zu argumentieren auch und aus was man das ableiten könnte und wie weit es geht und was aber dann auch die Grenzen sind. Mhm. Das war wirklich auch unterschiedlich, würde ich sagen, gewichtet in der Gruppe und ist so gereift über die verschiedenen. Man hat ja wirklich repetitive Überarbeitungszyklen und diskutiert dann immer sozusagen konziser über die Zeit.
Mhm. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist das Thema als Thema 10 Jahre alt auch erst ungefähr, ne? Ist es richtig? Weiß es nicht. Aber vielleicht können wir kurz eine Einordnung machen, was überhaupt alles dazugehört. Ich meine, im Detail, da werden wir gleich noch drüber sprechen, aber was muss man sich überhaupt darunter vorstellen? Es klingt ja sehr global galaktisch, wenn man es so hört.
Ja, es gab im Lancet so einen Kommissionsbericht, ich glaube, der ist von 2009, wo das Thema sehr stark in den Vordergrund gerückt ist, wobei ich glaube, von der Sache her ist es vielleicht durchaus älter, weil es natürlich um die Mensch-Umwelt-Zusammenhänge im Blick auf die Gesundheit geht, was vielleicht neu ist, auch für die Ethik neu. Wir haben ja in allen Bereichen, in der Medizin ist alles in Disziplinen aufgeteilt, ja, wer für was zuständig ist. Unterschiedliche Fachsprachen haben sich entwickelt und das ist ja in der Ethik nicht sehr viel anders. Da haben wir die ganzen Bereichsethik und Technikethik, jetzt KI-Ethik und dann hatten wir immer schon in den letzten 50 Jahren vielleicht Umwelt- und Medizinethik. Und dass die jetzt wieder zusammengeführt werden, das ist systematisch wichtig, aber auch im Blick auf die Leute, die sich damit befassen. Denn das waren immer sehr unterschiedliche Gruppen. Ja? Und das zusammenzubringen, halte ich für einen ganz entscheidenden Schritt, damit uns auch bewusst wird, wie hier die Zusammenhänge sind, dass man systemisch denkt und für eine präventive Medizin, die ja auch jetzt im Blick auf unser Gesundheitswesen immer mehr angeregt wird, auch um Kosten zu sparen, halte ich das für einen ganz entscheidenden Schritt, der vielleicht nicht so alt ist, ja, aber doch jetzt nochmal neu aufgerollt.
Klar, also 2009 sagen Sie, okay, das sind ja schon 16 Jahre, aber es ist trotzdem noch ein relativ junges Thema, nicht ganz so jung wie KI. Und Sie haben es gerade gesagt, dass Sie es für total richtig und wichtig halten, dass man diese beiden Aspekte sozusagen Umwelt und Medizin zusammenbringt. Und da, glaube ich, müssen wir das erste Mal im Sinne der Zuhörerinnen fragen, warum? Man kann ja so vieles zusammenbringen. Warum ausgerechnet diese beiden Fragen? Ich weiß, Herr Reiner, wir haben uns schon öfter mal darüber unterhalten, zum Beispiel, wenn es um Hitze geht, wenn es um Verantwortung geht bei Ärzten oder so. Wie würden Sie sagen, wenn jemand sagt, warum müssen Ärzte sich jetzt auch noch um solche Themen kümmern?
Ja, weil Ärzte nicht nur für die Gesundheit des Individuums zuständig sind, sondern auch für die Gesunderhaltung der Lebensbedingungen, in denen Individuen leben. Mhm. Oder wir alle leben. Und das würde ich insofern, und das im Übrigen ist sowohl Bestandteil des historisch gewachsenen ärztlichen Selbstverständnisses, angefangen schon, ich glaube sogar, dass im Hippokratischen Eid schon dazu jedenfalls Korrespondenzen entstehen, die nicht so benannt werden, wie wir jetzt Planetary Health sagen, aber im weitesten Sinne das auch beinhalten bei entsprechender Interpretation. Und das hat sich fortgesetzt bis heute. Und insofern sind, heute heißt das Thema Public Health oder andere Berieflichen, mit denen wir uns darüber Gedanken machen, wie sind gesunde Lebensverhältnisse zu entwickeln oder zu erhalten in unserer modernen oder auch nicht modernen Welt, je nachdem, wo wir uns auf der Welt befinden, und eben auch ein einheitliches Empfinden zu haben auf einem gemeinsam bewohnten Planeten, sind Dinge, die, glaube ich, auch dann wiederum in einer, wenn man es dann ganz durchdekliniert, eine Rückkopplung hat mit der Gesundheitszustand des Einzelnen. Mhm. Und in dem Kontext schließt sich der Kreis, und da empfinden wir uns und sind wir auch, glaube ich, auch unter definitorischen Gesichtspunkten in Anführungszeichen zuständig, mit zuständig zwischen vielen anderen. Mhm. Und es ist Aufgabe von Ärzten und Ärzten und Ärzteschaft, darauf hinzuweisen, dass diese Dinge Berücksichtigung erfahren bei vielen auch dann die gesamte, unser Dasein bestimmende politische Entscheidungen zu sein haben.
Ich verstehe das auch so, dass wenn jemand auf schwierige Umweltbedingungen hinweist, dann sollten Ärztinnen und Ärzte nicht sagen, bedauere nicht meinen Tisch, sondern dann gehört definitiv es auch nicht zu Ihrem Job. Das
absolut,
ist die Einstellung,
absolut,
die Sie
hier fragen.
Genau. Frau Wegele, würden Sie es ausdrücken? Warum ist Planetary Health Sache von Medizinerinnen und Medizinern?
Also drei Aspekte, den Herr Reinhardt genannt hat, dass wir hohe Vertrauenswerte in der Gesellschaft als Ärzteschaft haben und das Gesundheitsschutz ist per se, es ist nicht ökologisch, Punkt, sondern es ist auch kein politischer Aktivismus, sondern es ist Gesundheitsschutz und der gehört ins Ressort der Ärzte mit rein. Das zweite ist tatsächlich der Alltag, in dem diese Themen auch im wahrsten Sinne des Wortes virulent werden, weil andere Infektionskrankheiten auftauchen, weil Hitzebelastung wirklich die Patienten betrifft und man sich davor schützen kann, weil Ernährung relevant wird. Also es gibt auch Beratungsthemen im Ärztin-Patient-Kontakt, die relevant sind. Und das Gesundheitssystem ist einer der großen Emittenten auch von CO2. Also wir können auch, indem wir das System verändern, relevant was zu der Reduktion der Risiken beitragen. Also wir schützen ja die Gesundheit, aber wir haben auch ein System, das sie sozusagen über einige Umwege auch selbst gefährdet.
Also können wir was für die Umwelt tun, aber sie kann auch für die Umwelt was unterlassen als Gesundheitswesen, ja? Kann man so sagen?
Ja, genau. Also man muss es transformieren wie auch die anderen Bereiche der Gesellschaft, und das ein großer Bereich ist relevanter Impact auch auf der Risikoseite.
Sie haben gerade so charmant und leichtfertig gesagt, es ist aber kein Aktivismus. Aber trotzdem wird man ja aktiv. Wo ist denn da die Grenze sozusagen? Wenn ich sage, ich fordere jetzt zum Beispiel eine Veränderung, ist es dann nicht auch ein bisschen Aktivismus? Ich sehe Aktivismus nicht als negativ, deswegen frage ich ja.
Ja, aber ich glaube, da muss man schon klar abgrenzen. Das ist eben auch die Diskussion, die wir geführt haben, was man jetzt als Bürger, auf welche Demos man geht oder wofür man sich einsetzt politisch und was einfach schon gesollt ist für eine gute Patientenversorgung. Mhm. Und dazu muss ich wissen, was sich verändert hat, warum sind Allergien jetzt viel prävalenter, weil die Allergiesaison viel länger wird. Ja. Was kann man zum Hitzeschutz machen? Also die wirkliche Beratung, gerade bei alten Menschen und bei ganz jungen Säuglingen oder in den Krankenhäusern. Also das ist wirklich was genauso wie anderes Fachwissen ich mir aneignen muss, damit ich gut beraten kann. Das ist jetzt kein Aktivismus, sondern das ist einfach Standard of Care sozusagen. Ja. Die Transformation des Gesundheitswesens, da sind wir halt in einer besonderen Verantwortung, weil wir ja auch in Gremien sitzen, jetzt nicht vielleicht die CECO als erstes, aber in den Landesärztekammern oder in den Krankenhäusern mitgestalten können und darauf hinwirken können, dass das Thema Klimatransformation da relevant mitgedacht wird und auch den Investitionsentscheidungen, wie man baut und so weiter. Mhm. Das ist natürlich jetzt sekundär, aber das wäre jetzt auch noch nicht aktivistisch, weil ich da auch jetzt nicht mit einer Fahne davor stehe oder so. Ich glaube, das wäre auch wichtig für das Verständnis dessen, was wir in der Stellungnahme beschreiben, dass das kein politischer Aktivismus ist, sondern primär mal Gesundheitsschutz.
Ja. Und ich würde vielleicht noch ergänzen zum Thema Aktivismus. Fand das sehr schön, dass Sie das so festgestellt haben, weil wir ja mit unserem Ansinnen uns natürlich schon durchaus in politische Fragestellungen einmischen. Nolens, Volens, die berühren einfach dann auch politische Fragestellungen, die nicht primär augenfällig mit dem Gesundheitswesen zu tun haben. Ich sage mal, verkehrspolitische Entscheidungen, stadtplanerische Entscheidungen sind Dinge, die mit Gesundheit, gesunden Lebensmöglichkeiten erheblich zu tun haben. Und unter dem Aspekt des Health and All Policies und des Planetary Health Ansatzes würden wir uns zu Worte melden und tun dies auch in bestimmten Fragestellungen. Da müsst ihr zum Beispiel an dieses oder jenes denken. Und diejenigen, die das nicht unbedingt angenehm empfinden, dass wir aus dem Gesundheitswesen heraus, nicht nur als Ärztinnen und Ärzte, sondern auch mit übrigens in großer Allianz mit vielen anderen Gesundheitsfachberufen, Deutscher Pflegerat etc., bei denen wir oft auch schon gemeinsam aufgetreten sind in dem Kontext, werden wir natürlich schnell von denen, die sich wehren wollen gegen diese Form von Einflussnahme, weil sie ihre Entscheidungsautonomie in irgendeiner Form berührt sehen, werden wir gerne in die Ecke der Aktivisten gestellt. Und der Unterschied ist, glaube ich, der, dass wir in diesem Zusammenhang systemisch denken, im weitesten Sinne, und Aktivisten eigentlich eher schlaglichtartig etwas propagieren oder auf etwas hinweisen. Das ist nicht grundsätzlich negativ, Aktivismus, keine Frage. Er schimpft sich aber manchmal sozusagen in einer monothematischen Fragestellung, für die Menschen dann sehr engagiert sind und sehr stark, lautstark eintreten. Das, finde ich, ist dann manchmal auch ein bisschen wenig und ist auch vielleicht nicht langfristig noch gedacht. Und insofern fand ich es gut, dass Sie das nochmal differenziert haben und davon etwas abgesetzt haben.
Also Sie ketten sich nicht kurzfristig an den Schornstein des Kernkraftwerks?
Wir kleben uns irgendwo drauf und ketten uns auch nirgendwo an. Sondern wir heben unser Wort.
Aber genau. Aber Sie bleiben auch dabei zu sagen, dass bestimmte Sachen nicht gesund sind, egal ob das Leuten passt oder nicht.
So verstehe ich das jetzt. So ist es. Okay, das ist sehr gut. Dann haben wir das doch ausgearbeitet. Herr Lanzerath, sagen Sie uns kurz, Planetary Health, da gehört wahnsinnig viel dazu. Was haben Sie sich alles angeguckt? Wie sind Sie überhaupt rangegangen, als Sie wussten, jetzt müssen wir diese Stellungnahme machen?
Ja, am Anfang hatten wir eigentlich viel zu viel Material, weil das Thema riesig ist. Ja. Ich meine, wir gucken hier gerade auch in den bisherigen Gesprächen, die wir gerade geführt haben, sehr stark von dieser ärztlichen Perspektive darauf. Mhm. Aber es geht ja auch bei Planetary Health um die Gesundheit des Planeten. Ist ein bisschen natürlich ein metaphorischer Begriff von Gesundheit. Aber es geht natürlich schon um Zusammenhänge eines balancierten Systems. Ja, und ob das jetzt organismisch oder ökologisch ist, darauf kommt es gar nicht so sehr an, sondern man muss es zusammendenken. Auch der Begriff der Umwelt, ja, den verwenden wir ja in der Ökologie genauso wie in der Medizin oder in der Soziologie oder auch in der Ökonomie. Die haben ja alle etwas miteinander zu tun. Es gab ja Laudato Si, die Enzyklika von dem vorherigen Papst Franziskus, wo er festgestellt hat, es geht immer sehr stark um sozioökonomisch-ökologische Zusammenhänge. Ja. Und das ist auch hier wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Und deswegen hatten wir am Anfang wahnsinnig viel Material. Und wir mussten uns so ein bisschen darauf konzentrieren, was ist denn jetzt gerade aus Sicht der Ärzteschaft und des Gesundheitssystems wichtig? Und da mussten wir auswählen. Dann haben wir auch mit gerungen, was gehört rein, was gehört nicht rein. Und die Ärzteschaft soll ja auch nicht für alles verantwortlich sein. Ja, man darf auch niemanden in so einem System moralisch und systemisch überfordern.
Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Jetzt will ich nicht fragen, was Sie nicht mit reingenommen haben, weil sonst sofort ganz viele Leute, die zuhören, sagen, das wäre doch aber eigentlich auch wichtig gewesen. Aber so ging es Ihnen wahrscheinlich auch, ja. Können Sie das so ein bisschen zeitlich ausdrücken? Wie lange haben Sie sozusagen, war diese erste Phase, bis Sie sich auf, ich nehme an, das waren dann die Handlungsfelder, wo Sie gesagt haben, das ist das, was wir uns genau angucken. Da schauen wir auch nochmal gleich drauf.
Ja, ich glaube, das ist immer so eine Strategie, die wir haben, dass wir erstmal das Material sichten und dann selektieren, was ist tatsächlich für die Ärzteschaft relevant und was ist unser Publikumskreis, für wen wir tatsächlich arbeiten. Aber auch bei der Anhörung war uns wichtig, nochmal nachzuhören, wie ist denn da auch die Stimmung in der Ärzteschaft, was Reinhard eben gesagt hat, fühlen sich manche überfordert oder auch vielleicht auch ideologisch irgendwie übertrumpft. Das wollen wir alles verhindern, sondern uns ging es ja vor allen Dingen darum zu sagen, wir brauchen keine neue Bürokratie in unseren Vorgängen, was wir jetzt alles noch machen sollen im Reporting und Auditing im Gesundheitswesen, sondern es muss ja zu einem Habitus werden. Und was gehört zum Habitus im Zusammenhang mit Planetary Health im Blick jetzt auf das Ethos des ärztlichen Handelns? Und da haben wir versucht, das so ein bisschen einzuschränken.
Herr Reinhard, Sie wissen ja, Sie sind ja mein Barometer, was die Stimmung in der Ärzteschaft anbelangt. Ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen sind damit zufrieden. Also eins ist ja klar und die Zahlen hat mir Ihr Team geliefert, die stimmen. Also die WHO sagt, 3,6 Milliarden Menschen sind unmittelbar gesundheitlich durch den Klimawandel verbundenen Krisen betroffen. Zwischen 2030 und 2050 soll es 250.000 zusätzliche Todesfälle pro Jahr geben. Das kann niemandem, der Leute gesund
erhalten oder heilen möchte, egal sein. Aber was würden Sie sagen? Wie offen sind die Kolleginnen und Kollegen dafür zu sagen, ja, ich muss mich eben auch um solche, ich sag mal, Nachhaltigkeits- und Umweltthemen vielleicht kümmern, muss vielleicht etwas grüner denken. Ich meine jetzt nicht die Parteizugehörigkeit, das ist sicherlich
Ja, genau. Aber ich glaube, dass in unserem Beruf, aber im Gesundheitswesen überhaupt, die Sensitivität und Sensibilität für diese Fragestellungen überdurchschnittlich ausgeprägt ist. Einfach auch, weil die Zusammenhänge vielleicht besser bekannt sind zwischen einem nicht gesunden Ökosystem oder einem nicht gesunden Planeten und dem Auftreten von Erkrankungen und dadurch bedingten Erkrankungen bei Menschen und nicht nur den Menschen. Weil das so offensichtlich ist und den meisten inzwischen ziemlich klar ist, glaube ich, ist da die Bereitschaft, sich solchen Themen zu widmen, völlig unabhängig von sonstigen sozialpolitischen oder anderen Fragestellungen, die Parteizugehörigkeit oder Affinität in irgendeiner Form dann auch ausmachen, relativ groß. Und, glaube ich, auch losgelöst eben von dem parteipolitisch-ökologischen Aspekt.
Da gibt es sogar eine Zahl zum Herrn Reinhardt-Barometer.
Ja, ich habe schon gesehen, Barometer, dass Sie noch was
immer haben. Weil wir das in der Anhörung hatten.
Meinst du,
so
ein rein gefühltes Barometer?
Genau. Aber es kommt gut zusammen, weil in der Umfrage jetzt unter den Gesundheitsprofessionen waren 86%, die gesagt haben, also 77% haben gesagt, das ist eine Bedrohung der Gesundheit und 86%, dass sie sich bei sich eine spezifische Rolle in der Aufklärung sehen.
Das ist super. Und die 14%, die nicht zugestimmt haben, waren einfach überlastet, hatten keine Zeit für das Thema, nehme ich an.
Maybe.
Wir hatten noch Zeit für das Thema und mehr gibt's wie gesagt im zweiten Teil am 6. März. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.